Es kann ja auch verbinden, ja, um in diesem Gehaltsthema zu bleiben. Ich meine, wie häufig spricht man im normalen Arbeitskontext darüber, was man gut kann, was man nicht gut kann, wo man sich entwickeln will, wie man sich wahrgenommen fühlt? Super selten bis gar nicht, ne? Und so ist ja Geld auch häufig ein Verbindungsfaktor. Auf einmal entsteht also was, was vorher nicht entstanden ist. Weil man quasi das nie kundgetan hat, als raue Oberfläche sieht, entstehen auf einmal Zacken. Und Zacken können natürlich pieksen, aber sie bieten mir auch eine Fläche, um anzudocken an der Stelle, um mich einzuhaken.
Wir reden über Geld und landen bei uns selbst. Das ist das Geheimnis und die Grundlage unseres Podcasts. Wir haben ja letzte Folge, 6 Jahre Him gefeiert. Und Ingo und uns ist dabei schon so aufgefallen, wir müssen auf Folge 2, auf Folge 3 schauen, auf die Basics der Finanzpsychologie, wenn wir wirklich herausfinden wollen, was macht Him eigentlich aus? Und was darf auf keinen Fall auch in der Zukunft verloren gehen, wenn wir nicht in irgendein weiterer Podcast werden wollen? 2 Grundgedanken, die wir heute beleuchten. Ja, wir erzählen jetzt nicht irgendwelche Folgen nach, die wir vor 6 Jahren aufgenommen haben, sondern wir nehmen so 2 Grundgedanken daraus. Zum einen, Geld löst etwas in uns aus. Und zum anderen, unsere Geschichte mit Geld, unsere Prägung beginnt viel früher, als die meisten denken, in unserer Kindheit, als wir noch ganz klein waren.
Ja, und das sind sehr schöne Gedanken. Und ich glaube wirklich, wenn man mal in diese Folgen zurückgeht, die wir damals hatten, 2 und 3, ohne dieses Gespräch, ja, würde es Him heute so in der Form nicht geben. Ne? Also dieses Grundlagenwissen, dass eben hinter jeder Finanzentscheidung eben ein Mensch steht mit einer Geschichte, mit Erfahrungen, mit Ängsten, mit Glaubenssätzen. Und dass eben selbst diese rein rationale, die rein rechnerische Lösung ja wenig bringt, wenn sie eben nicht zu dem passt, wie man sich als Mensch fühlt oder wie man vielleicht auch geprägt wurde.
Lass uns mal Monika Müller direkt zu uns sprechen, das, was sie uns damals gesagt hat. Sie beginnt mit einem Satz, oder wir beginnen heute, wir haben es ja ein bisschen geschnitten, wir machen einen Mini-Ausschnitt heute von ihr. Sie sagt einen Satz, und zwar, Geld ist nicht neutral. Geld ist nicht neutral. Was sie damit meint und ob wir das damals genauso verstanden haben wie heute, das schauen wir gleich.
Geld ist nicht neutral. Geld löst was in uns aus, in uns, in Teams, in Unternehmen, in Familien. Wenn es in den Raum kommt, verändert es die Atmosphäre. Und es ist nicht das Geld. Und das ist das Wichtige, was wir verändern müssen oder was sozusagen der Punkt ist, an dem wir arbeiten können, sondern was wir verändern müssen, ist unsere Reaktion oder können. Ich sag mal, Sie haben es vorhin ja schon gesagt, der Blick auf den Konto auch so. Warum um Himmels Willen löst der etwas aus? Aber er löst was aus. Und wenn ich mich anfange, damit zu beschäftigen und mal innehalte und mir nur die Frage stelle, muss das, soll das jetzt auslösen? Zum Beispiel, dass ich Angst habe oder dass ich mich ärgere oder auch, dass ich mich freue. Ja, das werden wir nicht verhindern können. Wir werden das immer wieder erleben. Aber, und das ist das, was ich eben gelernt habe durch die Beschäftigung mit dieser Arbeit und mit dieser Tiefe mit Geld, ich kann das jederzeit beobachten, kann innehalten und kann mich dann fragen, die Angst, die das jetzt gerade auslöst, was ich da sehe, soll die meine nächste Entscheidung steuern? Und wenn ich das mal angefangen habe, nicht einfach durchrauschen zu lassen, sondern mir wirklich die Frage zu stellen, dann bin ich noch nicht an einem ganz anderen Punkt. Aber ich habe eine völlig andere Möglichkeit, Entscheidungen zu entwickeln und auch mit Menschen in Kontakt zu treten, mit meinem Partner, mit Freunden darüber zu sprechen, was die meisten, da bin ich ganz sicher, nicht machen.
Ingo, tat das gut? War das erfrischend, das nochmal zu hören, oder warst du, ach, alte Kamelle, so, weiß ich das schon alles?
Ich hätte mir gern unsere Stimmen dazu gehört von so langer
Zeit. Ich bewusst rausgeschnitten. Das war doch genau die Folge, von der ich erzählt habe, wo ich nicht geschlafen habe vorher, weil ich so aufgeregt war. Lass uns mal vielleicht das Letzte aufgreifen, was sie gesagt hat. Man kann ja dadurch, also ja, mit sich selbst in Kontakt treten, aber vor allen Dingen auch mit anderen. Ne? Du mit deiner Partnerin, mit Freunden, wir beide. Wie ist das so? Hast du das Gefühl, dass du in den letzten 6 Jahren wirklich echt gute Geldgespräche hattest mit den Leuten, die dir nahestehen?
Ja, definitiv. Ich meine, man sucht sie natürlich auch mehr. Das fängt, wir hatten heute wieder auch eine Gehaltsverhandlung bei uns bei Maiwerk, ja, und dann
das alles aus der Perspektive eben zu sehen. Also irgendwann kommt, ne, dann wird gesagt, was ist gut, was ist schlecht, woran kann man sich verbessern, woran können wir uns als Geschäftsführung verbessern, aber dann kommt eben auch dieses Thema, ja, ich möchte mehr Gehalt haben, ne? Und dann steht eine Summe im Raum, ein Prozentsatz, und dann macht das erst mal was mit dir. Und ich glaube, man kann solche Gespräche eben deutlich besser führen, wenn man so ein bisschen die Dynamik dahinter besser versteht und eben versteht, es ist nicht das Geld, worum wir oder worüber wir gerade reden, sondern andere Dinge, die mitkommen. Ja, und wenn alle Seiten sich dem natürlich bewusst sind oder zumindest ein Teil, dann kann man ja auch mal neugierig nachfragen. Und das habe ich schon häufiger auch im Freundeskreis. Ja, und dann spreche ich das auch an. Ich meine, so eine ganz typische Sache, was steckt denn jetzt für dich eigentlich dahinter, mehr Risiko einzugehen oder mehr sparen zu wollen oder du musst zu viel arbeiten, weil ja die Familie davon abhängt. Aber dann mal so ein bisschen Unterschiede herauszukristallisieren, eben den Blick dahinter, hinter das Geld zu werfen, das merke ich immer wieder.
Können wir das mal machen, Ingo? Ich finde das total spannend. Du hast ja jetzt gerade ein super Beispiel genannt und es ist ja bei dir gerade emotional. Also ich habe schon gerade gedacht, boah, dann sitze ich da, ich wäre jetzt irgendwie so Chefin und dann kommt jemand zu mir. Habe ich ja nicht die Situation, aber du hast es ja gerade erlebt, kurz vor unserem Podcast. So, ich möchte so und so viel mehr Gehalt im Monat haben. So, kannst du mal beschreiben, so du sagst, du löst etwas aus und dann gehst du in diese Beobachterperspektive. Dann sagst du, ah, ich habe ja total viel gelernt über Finanzpsychologie, lass uns das mal anschauen, was hinter dem Geld steht. Aber sag doch mal ganz ehrlich, ist es bei dir trotzdem noch so, die erste Reaktion, boah, das finde ich jetzt ein bisschen frech oder ach, ich hätte jetzt mehr erwartet. Also ist es noch ganz ungefiltert, dass das Gefühl so hochkommt oder bist du sofort in diesem, ich bin ja auch Finanzcoach, ich weiß genau, wie ich damit umgehe.
Also jetzt in der Situation war das so, ja, da konnte ich recht schnell, also hatte ich das nicht. Also klar, also ich habe mir vorher keine Gedanken über die Zahl gemacht, die da im Raum stehen könnte. Und dementsprechend bin ich da neutral reingegangen. Als ich die Zahl gehört habe, dachte ich so, ja, okay, bin ich mal gespannt, was jetzt dahinter so kommt. Also, wir kennen es ja auch aus unseren Folgen, ne? Weiß ich, okay, es gibt einen Ankereffekt an der Stelle. Also das ist nicht das, worauf es hinauslaufen muss. Würde ich gerne hören, warum. Und andersrum kenne ich halt den Wert der Person und spüre ihn auch in dem Moment oder halt auch eben nicht. Und dann das einzubringen, diese Wahrnehmung, aber gleichzeitig auch zu sagen, schau mal, das und das ist die unternehmerische Situation, in der wir sind. Und wir zum Beispiel als Geschäftsführer, ja, zahlen uns auch noch immer weniger aus, als wir selbst bekommen würden am freien Markt, wenn wir uns irgendwo anstellen lassen. Und so ist es eben aus einer Sichtweise, das ist mein Gehalt, da geht es um mich, eben, weil wir das bei Malag auch so leben, ein gesamtheitliches ein Teamblick auch mit einfließen zu lassen. Andersrum natürlich aber auch zu sagen, okay, es ist jetzt nicht die Summe oder die Prozentzahl, um die es geht, sondern das, was mit der Arbeit, die man tut, mit dem, wie man sich fühlt, was man leistet für die Unternehmung, dass man sich das wert ist und dann gerne, weil man eben viel leistet fürs Unternehmen, ein bisschen mehr abhaben will von dem Unternehmen für das, was man leistet. Ja, und dann kann Geld natürlich erstmal einen Weg sein, das zu äußern. Und dann gilt es eben für sich selbst, aber natürlich auch für den Mitarbeitenden herauszufinden, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, was dahinter steckt.
Und du musst jetzt nicht auf den konkreten Fall jetzt eingehen, aber könntest du mal für alle, die jetzt zuhören und die nicht Folge 2 und 3 gehört haben, die nicht von Anfang an dabei sind, sondern wirklich jetzt einfach mal reinschnuppern wollen in Finanzpsychologie, das mal so ein paar Beispiele nennen, was dahinter stecken kann. Also gerade Wert hast du gesagt, Wissens können ja auch ganz andere Sachen. Also ich fände es jetzt, also ich kann mir schon vorstellen, dass man sagt, ja, wenn ich dann so und so viel mehr Geld habe, dann könnte ich zum Beispiel vielleicht irgendwann eine größere Wohnung ziehen oder ich könnte einen tollen Urlaub machen oder was auch immer oder ich müsste mir weniger Sorgen um was auch immer machen. Also da steckt ja schon auch Geld, das ist ja auch schon Geld. Also da würden sich doch wahrscheinlich jetzt fragen, so, worum geht's? Was meinst du?
Das ist jetzt nicht auf die Person bezogen. Tatsächlich, ich meine, ist Mitarbeiter, im Zweifel hört die Person zu. Von daher hat es jetzt nichts damit zu tun. Aber theoretisch könnte es ja sein, dass ich sage, okay, wenn ich mehr bekomme, dann werde ich mehr anerkannt. Dann wird meine Arbeit mehr anerkannt. Und die Verantwortung, die ich trage, ja, der wird Rechenschaft geleistet. Also Ja, so. Also Anerkennung könnte zum Beispiel in dem Rahmen ein Wert sein. Mhm. Ja, man könnte aber auch sagen, okay, ich verbinde mit dem Geld, was ich mehr bekomme, mehr Sicherheit für mich. Und ich brauche jetzt diese Sicherheit, wenn zum Beispiel in meinem Leben eine höhere Unsicherheit vorhanden ist. Ja, oder für mich ist das Freiheit an der Stelle, weil ich mir mit dem Geld mehr Reisen leisten kann, wo Urlaubstage alleine mich nicht hinführen würden. Und die Gedanken an sich sind erstmal legitim, aber je nachdem, wie stark sie ausgeprägt wären, ja, ist es eben eine Projektion auf das Geld. Und die Frage ist ja dann am Ende, ist es wirklich so, wenn ich mehr Gehalt bekäme, dass ich dann mehr Anerkennung verspüre? Bin ich dann freier? Ja, fühle ich mich sicherer? Und das ist ja genau das, was wahrscheinlich eben nicht einkehren wird oder wenn überhaupt nur für kurze Zeit. Es ist also einfach eine Projektion. Aber das Geld, das mehr Geld wird das nicht erfüllen, was ich mir erhoffe, sondern ich werde irgendwann an dem gleichen Punkt wieder dastehen.
Mhm. An die Mitarbeitende oder den Mitarbeitenden, der jetzt gerade eben mit dir verhandelt hat, ich weiß es ja nicht, wer es ist. Wenn du das jetzt hörst, verrate uns bitte mal, wie du dich vorbereitet hast. Also ich kann mir vorstellen, hat jemand gut hingehört, vor allem die Verhandlungsfolgen und auch alle. Das finde ich voll witzig. Naja, lass uns mal an einem anderen Beispiel vielleicht so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was Monika Müller eben, was wir von ihr gehört haben, was sie in Folge 2 uns erzählt hat. Weil es geht ja nicht direkt darum, dass sie nur sagt, jetzt müssen wir mit allen über Geld reden und dann ist es das. Dann sind wir total, ne? Das ist alles super, sondern eher dieses, wenn wir über Geld sprechen, dann kann es das helfen, unsere Reaktionen vielleicht besser zu erkennen. Ne? Sie meinte, es ist ja oft so ein Durchrauschen und sie will ja, dass wir hingucken. Also zum Beispiel, ne, also dieses nicht so jedes Mal, wenn ich das Konto gucke, erstarre ich vor Angst oder so. Das wäre zum Beispiel etwas, wo Monika Müller, würde ich mal sagen würde, die erste Reaktion muss jetzt nicht die Reaktion für immer bleiben. Lass uns da mal hingucken, warum ist das so, dass man beispielsweise ängstlich ist oder sich immer extrem freut oder wie auch immer. So, ich habe einfach mal ein ganz anderes Beispiel als eine Honorarverhandlung, eine Gehaltsverhandlung. Mir hat eine Freundin am Telefon letztens erzählt, dass sie einen Milliardär kennengelernt hat, der so ein bisschen interessiert ist an ihr und hat sich dann wirklich gefragt, wo könnte ich mit so jemandem zusammen sein, bei dem Geld so ein großes Thema ist. Ja, das war ihre Aussage. Ne? Wenn Geld so ein großes Thema ist, kann ich dann mit einem Milliardär zusammen sein. So, lass uns mal ein bisschen schauen, wie wir finanzpsychologisch drauf gucken können. Ja, was passiert? Da ist ja noch gar keine Beziehung. Da ist jetzt vor allem das Wort Milliardär und so ein großes Thema. Geld als so ein großes Thema. Was kommt so bei dir hoch? Was sind so erste Assoziationen?
Naja, also das Erste ist natürlich, was die Person, die den Milliardär kennenlernt, darauf projiziert, ein Milliardär zu sein. Also in unserer Übersetzung wäre es ja, wir übersetzen den Geld immer mit Ich, ja, weil quasi sozusagen Dinge, die man über Geld sagt, jetzt mal vereinfacht gesagt, ja, das ist wie so, ich gebe so einen kleinen Flicken von meinem Identitätsteppich an Geld ab. Und wenn ich sage, Geld ist für mich Freiheit, Geld ist für mich Unabhängigkeit, dann gebe ich quasi einen Flicken meiner Identität, also Freiheit, Sicherheit, Unsicherheit, Möglichkeiten, wie auch immer, gebe ich an Geld ab. So, in dem Moment, wo ich diese Projektion auf Geld habe, kann das natürlich auch in deinem konkreten Beispiel Anwendung finden. Das heißt, wenn jetzt super viel Ich von einer Person da ist, super viele Erfahrungen, aber auch Glaubenssätze, Projektionen, die man selbst auf Geld hat, die dann in einer hohen Form aufgedreht sind, weil so viel davon da ist, dann kann sowas natürlich zum Vorschein kommen, ja. Also wenn man Glaubenssätze mitbekommen hat oder Projektionen auf Geld hat, ja, zu viel Geld verdirbt den Charakter, so nach dem Motto, ja, ist ja also ein Spruch, na, über Geld spricht man nicht. Jetzt habe ich da so jemanden, der hat zu viel davon, was soll ich mit dem überhaupt sprechen? Der hat vielleicht ganz andere Themen als ich, ja, weil er in einer ganz anderen Welt lebt, in so einer Situation. Ich glaube, das sind die einen Dinge, die bei sowas mitkommen können. Das heißt, obwohl jeder ein Individuum für sich ist, ja, und ein Mensch und erstmal die gleiche Berechtigung hat, wird schon direkt so ein gewisses Verhältnis aufgestellt von, ja, der hat, wenn man die Projektion hat, der hat mehr Ich als ich und ich weiß nicht, ob ich damit umgehen kann.
Das kann ja so sein, es könnte aber jetzt auch so sein, dass du gar nicht so wahnsinnig viel damit verbindest. Also du verbindest zum Beispiel nicht eine andere Lebensrealität damit, du verbindest kein Machtgefälle damit, du verbindest irgendwie keine fehlende Augenhöhe, also alle Sachen, die aufkommen könnten, ne? Das sind ja alles nur Beispiele, auch die du genannt hast, so. Zeigt das dann, wie unterschiedlich für jeden Geld wirkt? Also, was ist, wenn ich zu dir jetzt sagen würde, so, könntest du dir vorstellen, mit einer Milliardärin auszugehen? Also, bist du dann irgendwie dann frei von bestimmten Bildern, die du gerade genannt hast?
Bestimmt nicht, aber ich müsste in der Situation sein, um es zu verstehen. Weil ich glaube, da kommt eben viel hoch, was man jetzt front-up gar nicht so auf dem Schirm hat an der Stelle. Ich glaube, dadurch, dass ich aber das Wissen über das Thema Geld und ich habe, wäre ich eher neugierig zu der Person und würde mich würden keine Statusmerkmale interessieren, sondern mich würden eher die Werte und die Charakterzüge von der Person interessieren, die sie mit sicherlich einer gewissen Erfahrung, also vielleicht auch Erfahrung im Leben, vielleicht auch nicht, gibt ja auch natürlich auch Milliardäre, die jetzt jünger sind, aber wie es damit ist, zu sein im Endeffekt, ja, und ob das dann so viel unterschiedlich ist, weil ich war ja noch nicht in der Situation, aber das wäre meine Art von Neugier. Und wie wär's denn bei dir, Lena? Also ich meine, sag du mal. Also
bei mir ist eher so, die Freundin hat mir das ja auch erzählt, du bist ja auch in einer Beziehung, ich wollte dich jetzt ein bisschen da reinlocken, im situativ quasi im Kopf. Nein, Ingo, was ich so spannend finde daran, ist, dass ich merke, dass ich durch Him, durch unsere Arbeit, durch das, was wir von Monika Müller lernen durften, so ganz anders hinhöre. Also ich habe das Gefühl, manchmal erzählen mir Freundinnen auch mehr von solchen Geldthemen, aber ich glaube, oft ist es auch einfach so, dass ich anders hinhöre. Also es ist dann nicht einfach so irgendein Satz, sondern es ist so, voll interessant, da steckt total viel drin, aber das wird dann so schnell übergangen in einem normalen Gespräch sozusagen. Und was ich gelernt habe von Monika Müller, ist eigentlich so dieses, dass die Informationen über Geld eigentlich oft schon reicht. Also dieses, sie sagt, oh, er ist Milliardär, ja, das hat sie dann so registriert. Und sofort verändert sich der Blick auf den Menschen oder die Vorstellung auf die Beziehung. Und das hast du ja auch gerade beschrieben. Oder das Gefühl von Nähe und Distanz, das ist gar nicht meine Welt. Oder das, oder wie du gerade gesagt hast, das fände ich voll spannend, würde ich voll gerne mal wissen. Wie ist das denn für die Person? Unser eigenes Verhalten, muss ich jetzt ihn einladen? Oder ist es total normal, dass er mich jetzt einlädt? Also solche Sachen kommen dann. Und das meint Monika Müller mit, das Geld löst etwas in uns aus. Ja, das ist nicht einfach
neutral. So.
Ja. Und genau, das ist nicht neutral.
Ja, ja, und das macht es ja auch spannend. Und ich glaube, da einfach neugierig zu sein, und das ist natürlich erstmal, ich meine, warum erzählen wir das euch und warum ist es so spannend? Es geht ja nicht darum, das zu verändern erstmal, sondern es erstmal nur wahrzunehmen für sich, um dann vielleicht so eine kindliche Neugier zu haben oder vielleicht auch die Situation einfach so zu schildern, wie sie ist. Ja, auch das ist ja schon ein Riesenschritt, nicht einfach sich automatisch irgendwie anders zu verhalten, sondern zu sagen, oder vielleicht schon, aber dann zu sagen, hey, pass mal auf, ich habe irgendwie die Tendenz, ich weiß es gar nicht, wenn wir uns hier zusammensetzen würden, ob ich bezahle oder du. Und ich wollte einfach mal fragen, wie du damit umgehst sozusagen, ja, und so neugierig quasi einfach seine Gefühle zu teilen. Und ich meine, Gefühle zu teilen ist dann wieder etwas, was vollkommen normal ist unter Menschen, egal wem. Und ich glaube, auf eine oder andere Weise neugierig zu sein von diesem anderen Kontostand, den man hat und vielleicht auch dem Ich, was mitkommt. Ja, wir hatten ja auch schon Folgen mit Expertinnen, wo dann ja auch von so Celebrities ja gesagt wurde, dass sie so eine spezielle Aura haben. Vielleicht hat sich sowas auch gebildet, ja. Und davon lässt man sich dann auch beeindrucken. Und es ist eigentlich gar nicht das Geld, was diese Aura erzeugt, sondern im Endeffekt der Weg dahin, wo Geld mitkam, sozusagen. Ja, und ich glaube, das sind einfach Projektionen, wo man sich mal bewusst sein darf, was passiert da gerade eigentlich in mir? Und wie du gesagt hast, nicht einfach durchzurauschen, sondern bewusst wahrzunehmen, das macht was gerade mit mir. Ja. Und dann hinzuschauen.
Ich finde, das ist total wichtig, was du gesagt hast, weil da könnte sich jetzt mal die Freundin, von der ich gerade erzählt habe, vielleicht hört sie ja gerade zu und denkt, warum hat Lena jetzt mich als Beispiel genannt? Ein bisschen frech. Ist das jetzt irgendwie negativ, hätte ich das nicht sagen sollen und so weiter? Doch. Also, wir dürfen ja erstmal alles teilen mit unseren Freundinnen, was wir möchten oder dann auch unsere Gedanken. Und grundsätzlich sind Reaktionen nicht falsch. Das ist super, super wichtig, dass wir sagen, wenn zum Beispiel du, Inge, und ich glaube, ich auch eher so eine Faszination dafür verspüren, so, wie lebt denn dieser Mensch? Wie ist das denn so? Aber auch wenn jemand sagt, boah, nee, ich möchte gar nicht zum Beispiel mit so einer Person befreundet sein, da wäre ich dauernd neidisch, weil ich dann mir ausmalen würde die ganze Zeit, wie ich leben würde mit so viel Geld auf dem Konto. Also was auch immer es ist, ne? Angst, Neid, Frustration, Faszination, das muss gar nicht weg. Das finde ich erstmal total wichtig. Das darf alles dastehen. Und dann aber, genau wie du gerade gesagt hast, nochmal hinschauen. Himschauen machen wir immer. Himschauen mit M. Und zu schauen, was ist denn der psychologische Sinn eigentlich dahinter? Also zum Beispiel, boah, irgendwie fühle ich mich da bedroht. Das macht was mit mir. Oder ich fühle mich dann so unsicher in der Gegenwart von jemandem, der viel mehr Geld hat als ich. Ich habe Angst, weiß ich nicht, meine Kontrolle zu verlieren. Oder ich fände es sogar toll, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann mich fallen lassen. Es kann ja alles Mögliche sein. So, das heißt, es geht nicht darum, dass wir diese Reaktion nicht haben dürfen, dass wir dieses Gefühl nicht haben dürfen. Ganz im Gegenteil. Dass wir schon aber, und das finde ich wichtig bei Monika Müllers Aussagen, was wir schon wirklich mal kritisch hinterfragen können, ist so die Reaktion, die erste Reaktion, die wir auf ein Thema haben, was mit Geld zu tun hat. Muss das wirklich genau so unsere nächste Entscheidung bestimmen? Also zum Beispiel könntest du heute sagen, ganz ehrlich, so viel mehr Gehalt möchtest du jeden Monat haben? Nö, jetzt bist du für mich unten durch. Das könnte ja auch so eine erste Reaktion sein. So, bin jetzt richtig sauer. Habe ich ja keine Lust mehr, die nächsten 2 Wochen mit dir zu arbeiten. So, Oder nochmal einen Schritt zurücktreten. Ah, okay, das hat gar nichts mit dieser Person gerade zu tun, sondern vielleicht eine Entscheidung, die ich in einem anderen Kontext auf der Arbeit gerade getroffen habe und das fühlt sich gerade dann nicht so gut an. Wie auch immer. Also, dass man irgendwie da nochmal einen Schritt zurückgeht und überlegt, so die Entscheidung, die auf dieser ersten Reaktion folgen könnte. Ist das die richtige?
Und es kann ja auch verbinden, ja, um in diesem Gehaltsthema zu bleiben. Ich meine, wie häufig spricht man im normalen Arbeitskontext darüber, was man gut kann, was man nicht gut kann, wo man sich entwickeln will, wie man sich wahrgenommen fühlt? Super selten bis gar nicht, ne? Und so ist ja Geld auch häufig ein Verbindungsfaktor, ja? Ich fange dann, wenn mir das bewusst ist, auf einmal, also selbst wenn es im Streit wäre, fange ich an, emotionaler zu begründen, warum ich das so sehe und warum ich das kacke finde. Auf einmal entsteht also was vorher nicht entstanden ist. Mhm. Und das ist natürlich jetzt, wenn man das vorher, weil man quasi das nie kundgetan hat, als raue Oberfläche sieht, entstehen auf einmal Zacken. Und Zacken können natürlich pieksen, aber sie bieten mir auch eine Fläche, um anzudocken an der Stelle, um mich einzuhaken. Und wenn ich das darüber schaffe, mich emotional auch, ne, also eine andere Ebene zu erlangen über Geld, ja, und verstehe, was steckt eigentlich wirklich dahinter, dann kann das auch eben ein Element sein, um sich zu verbinden und die Beziehung erwachsen zu lassen und auch das Mitarbeiterverhältnis auf ein neues Level zu heben.
Und das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten 6 Jahren. Wenn immer ich irgendwie die Zeit mir genommen habe, hinzuschauen und wirklich mit jemandem darüber zu reden oder auch mit mir selber was klar zu machen, bin ich entweder mir selbst näher gekommen oder der Person, weil ich was verstanden habe über die andere Person oder über mich selbst. Es ist einfach so, egal, wirklich, wenn ihr auch so ein einfaches Gespräch anfangt, wie man redet irgendwie nur, in Anführungszeichen, über Politik oder man redet wirklich darüber, was macht das so mit einem und merkt man das überhaupt oder merkt man, dass die Oma das in der Familie merkt, aber man selber nicht, wie man sich damit fühlt in der Beziehung. So, finde ich, kann man immer wieder Geld als Thema nutzen, um auch ja jemanden in der aktuellen Situation besser zu verstehen und kennenzulernen.
Ja, und ein anderes Beispiel. Familie hat sich frisch gegründet und er arbeitet viel, schon so bis an den Rand des Burnouts und auf die Frage hin nach dem Urlaub, ob er denn für sich daraus irgendwelche Schlussfolgerungen gezogen hat, dass er, ja, ich will schon weniger machen. Aber wenn wir woanders hinziehen wollen, dann brauchst du auch da ein bisschen kohletechnische Sicherheit und da brauchst du mehr von. Wohingegen die Partnerin dann sagten, also für mich bräuchte es das nicht, also für mich haben wir genug, ja. Und dann ist ja der Punkt, gibt dir das Mehrgeld auf dem Konto dir die Sicherheit oder jetzt mal andere Hypothese an der Stelle, würde die Familie an sich auch mit mehr oder weniger Geld dir schon genug Sicherheit geben als Konstrukt? Also ist das Geld am Ende wirklich wichtig? Das heißt, es ist eine Projektion von Sicherheit und ein Empfinden von oder ein Sein von, ich bin risikoaffiner oder ich bin risikoaverser. Und wenn man eben eine risikoaversere Person ist, bloß die Projektion hat. Wenn ich mehr Geld auf dem Konto habe, dann kann ich auch mal eher umziehen und dann fühle ich mich auch sicherer. Und die andere Person genau andersrum ist, ja, dann hat man halt ein Thema. Aber dann hat man eben auch ein Thema, wo man ansetzen könnte, beidseitig natürlich an der Stelle. Ja, und ist mal ein ganz anderes Beispiel von Sicherheit und Projektion da drauf. Weil jemand anders könnte auch sagen, der gar kein Geld hat, nur, ach warum, ich kann auch woanders hinziehen, wir haben uns drei, meine Familie gibt mir Sicherheit, so wie wir sind, so wie wir als Menschen sind, das gibt mir Sicherheit, der Zusammenhalt und Geld wird schon irgendwie dazukommen oder ausreichend da sein, damit wir einigermaßen vernünftig sein können und uns sicher fühlen. Ja? So, und jemand anders sagt, nein, ich brauche 150.000 Euro auf dem Konto, wenn ich irgendwo anders hinziehe, aber ansonsten fühle ich mich unsicher. Und das ist erstmal eine spannende, also zwei spannende Sichtweisen, die man darauf haben kann, auf die gleiche Situation.
Falls sich jemand angesprochen fühlt und gerne als Paar zu uns kommen möchte und die Geldgeschichte zu erzählen, ich finde das toll. Also ich fände es super cool, mehr Paare bei uns vor Ort zu haben, die darüber erzählen. Ist aber gar nicht so einfach, muss ich sagen. Also kenne ich aus der eigenen Beziehung. Und dann auch wieder so da wieder hinter zu gucken, ist es wirklich nur, sind es die 150.000? Also ist es wirklich die konkrete Zahl? Oder ne, erneut so, ist es die Anerkennung, die man durch den Job bekommt? Diese Aufregung, wenn irgendein neues Problem entsteht und so weiter und so fort. Also das sind so viele Sachen, die man ja auch nicht unbedingt loslassen möchte.
Was war eigentlich in eurer Beziehung, Lena, ohne jetzt volle Details zu haben, weil du hast es ja gerade erwähnt, lässt sich ja ein bisschen von Monika auch coachen. Hast du einen Punkt, wo du sagst, da wart ihr vorher relativ weit auseinander in Kombination mit Geld und da seid ihr jetzt deutlich mehr beieinander durch die Geldpsychologie, Psychodynamik mit Geld und mehr Bewusstsein darüber?
Also wir reden ja noch in der nächsten Folge nochmal mehr über Projektion. Vielleicht ist es dann auch nochmal verständlicher. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig ein bisschen besser kennengelernt, was Geld für uns bedeutet, was wir auf Geld projizieren. Und das fand ich total interessant, dass mein Mann, also Lino, Freiheit auf Geld projiziert. Das hat mir total die Augen geöffnet, weil ich ihn dadurch besser verstehe. Also so klar, wenn du denkst, du hast durch mehr Geld mehr Freiheit, genau wie du es eigentlich in deinem Beispiel gerade auch beschrieben hast, dann macht das halt viel mit einem, wenn man sagt, oh nee, dann suche ich mir doch mal einen Halbtagsjob und verdiene viel weniger. Wie wäre das? Einfach allein der Vorstellung. Dann hat ja die Person, die Freiheit auf Geld projiziert, einfach Unfreiheit plötzlich. Das ist ja total schrecklich. So, und solche Sachen, wir können da super gerne nochmal länger drüber reden, weil wir länger ein Coaching gemacht haben und viele Erkenntnisse haben. Ich glaube, das Spannende ist eher das, was wir beide immer beim Coaching super spannend fanden, war, dass wir was sagen und als ob wir von verschiedenen Planeten kommen. Also ganz oft, also das war wirklich so dieses, dadurch, dass man so eine eigene Sicht auf die Welt hat, und darauf kommen wir jetzt in unserem zweiten Teil zumindest kurz, ne, dadurch, dass wir auch so anders geprägt sind durch unsere Eltern, durch unsere Familien, haben wir einfach ganz andere Bilder, die aufkommen, wenn wir über Geld reden. Ein Satz noch zu mitnehmen für all die unter euch, die noch ein Logbuch führen. Das haben wir nämlich ganz früher eingeführt, vor 6 Jahren. Ein kleines Notizbuch, wo ihr einfach eure Merksätze reinschreibt. Vielleicht habt ihr es auf dem Handy, wie auch immer. Ist so ein Satz, das Ziel ist nicht beim Thema Geld nichts mehr zu fühlen. Ja, wir dürfen fühlen, wir dürfen Gefühle haben. Sondern zu merken, was man fühlt, bevor das Gefühl für einen entscheidet. Das finde ich irgendwie ganz, ganz wichtig noch zum ersten Teil. Und jetzt, das habe ich gerade schon angesprochen, die Kindheit. Und deswegen ist es so spannend, warum zum Beispiel, ne, bei der Freundin, das Wort Milliardär, weiß ich nicht, vielleicht so Misstrauen und Unbehagen auslöst und bei Ingo und bei dir vielleicht eher, oh, Möglichkeit und Freiheit und wie lebt es sich denn so als Milliardär? Ne? Unsere Geschichte mit Geld beginnt sehr früh. Lass uns mal reinhören, was Monika Müller dazu gesagt hat.
Es gibt so eine schöne Vorstellung, die man sagen kann, wir starten in die Welt und da leben wir ganz natürlich, ich sag mal, und wir geben und nehmen, das Baby liegt da und schreit und dann kriegt's was und dann lächelt's und gibt's was und so kommen wir eigentlich ganz natürlich in die Welt und irgendwann, meistens eben in der Kindheit, gibt es diese ersten Erfahrungen und auch wenn wir die nicht erinnern mögen, es gibt meistens eine Erfahrung, die diese Natürlichkeit in eine Normalität wandelt, nämlich, dass wir, ich mache das immer ganz gern mit diesem Supermarktbeispiel. Vielleicht können Sie sich vorstellen, auch die Zuhörer, Mutter, Vater, Tante, Onkel, wie auch immer, Freundin gehen mit dem Kind im Kasten, im Wagen, in den Supermarkt und das Kind greift wie zu Hause nach dem Apfel oder was auch immer da rundherum liegt. Und von hinten kommt die Stimme, nein, stopp, das müssen wir erst bezahlen. Und so eine Erfahrung, die, auch wenn sie nicht bewusst erinnert werden kann, die hat sozusagen diese Welt, wo alles Geben und Nehmen ganz natürlich passiert, verändert. Und da fangen wir als Kind schon an, zu lernen, zu erfahren, wie Geld, wenn es in den Raum kommt, unsere Eltern und vielleicht auch unsere Familie, wie auch immer, verändert, die Stimmung verändert, die Kommunikation verändert. Und da fangen wir als Mensch an, eben das zu lernen, was ich dann eben auch als Fingerabdruck bezeichnen würde, den wir alle als Erwachsene haben, und unser Navigationssystem startet.
Cool, oder? Wir haben als Kind nicht nur so Geldregeln gelernt, sondern auch sowas wie, das darfst du jetzt nicht essen, erst muss ich bezahlen. Oder das ist viel zu teuer, bitte jetzt nicht Knoppers einpacken, sondern irgendwie die Aldi-Form davon, oder?
Ja, voll. Und ich meine, das ist ja auch auch diese finanzielle Risikobereitschaft, von der wir ja häufig sprechen, wo man ja auch den Test bei uns auf der Webseite machen kann dazu, malwerk-finanzpartner.de/risikoprofil, und genau da misst man ja eben Dinge, die auch sehr frühkindlich entstehen, ne? Und da ist das natürlich, was Monika da gerade beschrieben hat, halt super bildlich, was, glaube ich, jeder kennt, ne? Ich meine, es ist dann vielleicht nicht der Apfel, aber genau vor der Kasse stehen ja noch die ganzen Verführungen dann auch nochmal in Süßigkeitenform, und dann ist das ja auch der Durchlauf, wo man durch muss, und dann greift ein Kind dahin und schwupps hat man die ersten Geldregeln und Erziehungsmaßnahmen mit Geld unverhofft etabliert. Ne?
Und was Monika Müller, finde ich, auch so eindrücklich gesagt hat, ist, es ist gar nicht immer nur das, was man ganz explizit gesagt bekommen hat. So, du bekommst kein Taschengeld oder bekommst nicht mehr Taschengeld oder so, sondern auch so diese Stimmungen oder auch Reaktionen. Zum Beispiel, eine Rechnung kommt in den Briefkasten. Wie reagiert jetzt die Mutter und der Vater? So, ist das einfach okay, öffnet man die und dann bezahlt man die? Oder ist es dann erstmal großes Gespräch zu Hause, wie machen wir das zum Beispiel? Oder man merkt richtig, wie der Puls steigt oder so. Oder wer entscheidet über Geld in der Familie? Wer entscheidet, ob man in Urlaub fahren kann? Wer entscheidet, ob man jetzt das Knoppers kaufen kann? Solche Sachen, ne? Wird gestritten über Geld, voll. Geschwiegen, gesagt, oh. Ja, das gab's bei mir in der Familie ganz viel. So dieses, so dass manche in meiner Familie gesagt haben, die und die haben ja nicht so viel Geld. Aber ich habe das eigentlich nie gemerkt bei diesen Personen. Aber es wurde mir dann immer so gesagt. Das ist ja auch ganz interessant, wie andere Leute übereinander reden, wie die Stimmung dann ist, dass man, ja, vielleicht sagt man merkt irgendwie, da wird irgendwie großzügig geteilt oder da sagt nie jemand Danke oder wie auch immer. Das, oder? Das ist ja all das.
Ja, total, ne? Und daraus entsteht dann halt so ein inneres Navigationssystem, was man halt eben nicht so bewusst auf dem Schirm hat, aber eben durch Erfahrungen, ne? Familiäre Muster, Gefühle, Vorstellung von Sicherheit, ja, Umgang mit Risiko, ne? Also das wäre ja so auch so eine andere spannende Frage, wenn man aus einer reichen Familie kommt, kann ich mir einen armen Partner suchen, ja? Weil jemand das Gefühl hatte, immer dadurch irgendwas vermittelt zu bekommen in meinem inneren Navigationssystem, und wenn es jetzt vollkommen aus den Fugen geraten würde, geht das überhaupt, ne? Das ist ja auch ganz spannend.
Was lernen wir daraus? Unsere Eltern sind einfach alle schuld. Wir können auch sagen, unsere Eltern haben es versaut. So ist es jetzt. Nein, natürlich nicht. Was lernen wir von Monika Müller? Wir lernen eher, wir haben was gelernt damals. Und lass uns da hingucken und Muster kennen und schauen, helfen uns diese Muster heute noch? Hilft es so, dass ich so reagiere?
Ja, es ist eben kein Schicksal, ne? Es ist, man kann es verändern, es ist zwar ein Fingerabdruck, aber dieser finanzielle Fingerabdruck, der ist eben nicht unveränderlich, sondern wir können es erkennen, bewusst machen, hinterfragen, auch neu kalibrieren an der Stelle. Mhm. Und das sind eben die Möglichkeiten, die wir da haben.
Was sind so erste Erinnerungen an Geld, die ihr habt? Welche Stimmung, wenn ihr an zu Hause denkt, früher kam da, wenn eben eine Rechnung nach Hause geflattert kam? Wer hat bestimmt über Geld. Finde ich cool, wenn ihr das mit uns teilt, was da rauskam. Sehr persönlich. Ihr müsst das nicht mit uns teilen. Ihr könnt es auch mit eurem Partner, Partnerin, Freundin, Freund
innerlich teilen.
Mit euch selbst teilen. Mit euren Eltern. Eigentlich das Witzigste ist, mit Eltern zu sprechen. Das ist total cool. Machst du das, Ingo? Ist das dein, sollen wir das mal für uns vornehmen, dass wir beide das vielleicht mal ein bisschen wieder mehr machen? Mama und Papa? Und ich würde dich hier neben sagen, kommt, wir setzen uns mal hin, reden über früher.
Ach Lena, das ist ganz lustig, dass du das sagst. Ich mache gerade eine systemische, oder ich plane gerade mit meinen Eltern zusammen eine systemische Aufstellung mit meinen Eltern. Das heißt, wir gehen alle drei zum Psychologen. Cool. Also Wahnsinn. Von daher bin ich genau an dem Punkt. Und sicherlich wird Geld auch eine Rolle spielen.
Wahnsinn, das ist nicht richtig cool. Habe ich noch nie gemacht, aber ich habe schon mal ein ganzes Buch darüber gelesen. Also ich habe, ich bin gespannt, was bei euch rauskommt. Macht ihr das dann mit echten Personen oder macht ihr das so auf so einem also einem Brettspiel quasi?
Ich weiß es ja nicht. Also ich weiß noch nicht bei einer, also klar, mir ist grundsätzlich bekannt, wie systemisches Coaching funktioniert, aber ne, wir sitzen da schon dann alle drei physisch plus halt eine Therapeutin oder Therapeut. Und dann wird es wahrscheinlich auch Symbole für gewisse Dinge geben, ja.
Spannend. Spannend. Seht ihr, deswegen lohnt es sich auch, hinzuhören. Man kriegt immer so ein paar freche Details aus unserem Leben mit. Finde ich richtig cool. Also, zusammenfassend, was wir heute mitnehmen. Und nächste Folge geht's weiter mit Wichtigem, was wir von Monika Müller gelernt haben und was so die Basis für unseren Podcast ist. Geld ist nicht nur eine Zahl, das überrascht jetzt keinen mehr. Ja, es ist einfach nicht nur eine Zahl, die ihr auf dem Konto seht, sondern die Reaktion, die wir darauf haben. Oder auch die Stimmung, die wir mit Geld verbinden. Die Sätze, die wir als Kind gehört haben, obwohl wir sie nicht hören sollten. Und die Muster, die eben heute noch anspringen. Oft bevor wir merken, was gerade eigentlich passiert.
Ja, und deshalb reicht es eben bei Finanzentscheidungen eben nicht immer, nur die richtige Rechnung zu kennen, ja, oder die Zahl zu kennen, sondern manchmal muss man eben zuerst verstehen, welches so inneres Navigationssystem uns da eigentlich gerade führt und auch rührt manchmal an der Stelle. Aber damit sind wir noch nicht am Ende, denn Monika Müller, die hat uns damals auch noch einen Gedanken mitgegeben, der vielleicht noch tiefer geht. Und zwar, wir reagieren nicht nur auf Geld, sondern wir verbinden Geld eben auch mit Bedeutung. Und wir machen Geld quasi zu etwas, ne? Das, was ich gerade meinte, zu Sicherheit, zu Freiheit, zu Anerkennung, aber zum Beispiel auch zu Fleiß.
Ja. Bei dir war es Fleiß damals, das weiß ich noch. Also wer nochmal in Folge 2 und 3 reinhören will, der kriegt auch nochmal unsere ganz eigenen Projektionen aufs Geld mit. Ja, und manchmal geht's ja auch, und das hast du da eigentlich schon angesprochen mit der Gehaltsverhandlung, um die Frage, wie viel sind wir uns selbst wert? Ja, also es geht dann weg von dieser Frage, so wie viel Geld habe ich, sondern wer bin ich eigentlich mit diesem Geld? Und wer bin ich eigentlich ohne Geld? Ist das die gleiche Person? Darum geht's nächste Woche, Money Monday. Danke fürs Zuhören, schaltet wieder ein.
Bis dann. Tschüss. Ciao.